So, auch ich möchte Sie erstmal begrüßen zu der Ausstellung von Paul Zimmermann hier. Und man geht in eine Ausstellung, bucht dort vielleicht auch eine Führung und auf wundersame Art und Weise werden einem die Bilder erklärt. Super. Das mag vielleicht gerade noch bei Bildern gehen. Und hier meine ich jetzt unter Bild das ganze Genre der Kunst sozusagen, bis zur Moderne funktionieren. Ließen sich doch bestimmte Stilrichtungen ausmachen. Kennen wir alle, Impressionismus, Expressionismus, Surrealismus etc. In der zeitgenössischen Kunstbetrachtung lässt sich das nicht mehr so leicht kategorisieren. Das heißt, Bilder sind immer Ausdruck einer Einzelposition. Dies macht es für uns Betrachter so schwer und aufwendig, diese Einzelpositionen zu erarbeiten. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen die Arbeiten von Paul Zimmermann nicht erklären, sondern versuchen, Ihnen Wege aufzuzeigen, wie man sich an zeitgenössische Kunst annähert und sich eigene Betrachtungsweisen erarbeitet. Zu Beginn möchte ich Sie ein Stück an das Denken von Künstlern heranführen, Ihnen einige Gedanken über die Zeichnung selbst mitgeben, um dann im letzten Teil einen möglichen Weg der Annäherung aufzuzeigen. Wie funktioniert eigentlich Kunst? Wie denkt ein Künstler? Was bewegt Paul Zimmermann zu zeichnen? Kunst ermöglicht dem Rezipienten, über das eigene Denken hinauszugehen, Grenzen zumindest zu verschieben, das zuvor nicht Denkbare möglich werden zu lassen. Am Anfang jeder künstlerischen Auseinandersetzung steht eine Frage, meines Erachtens zumindest, welche sich oft aus dem Leben selbst ergibt. Das Potenzial im Künstler versucht, diese Fragen zu realen Möglichkeiten werden zu lassen. Um Wege und Antworten zu finden, wird ein enormes Wissen produziert. Allerdings ist unsere Fähigkeit, Wissen zu produzieren, weit größer als die Fähigkeit, mit diesem Wissen umzugehen. Eine der größten Herausforderungen für Künstler ist es, die Befreiung, das Loslösen von Begriffen, die versuchen, Wissen zu fassen. Aus diesem Herauslösen entstehen uneingeschränkte Sprechzonen, Freiräume. Somit werden die Koordinaten des eigenen Tuns beweglich. Der Künstler beginnt nun zu forschen mit einer Haltung, welche ihrer ursächlichen Bedeutung entspricht, nämlich fragend und suchend. Er schafft das Bewusstsein dafür, dass das Entscheidende der Wahrnehmung systematisch entzogen sein kann und dass es sich genau für dieses Verhältnis zu sensibilisieren gilt. Anders gesagt, es kommt auf die Wahrnehmung des Nicht-Wahrnehmbaren an, auf die Aufmerksamkeit der Grenzen und des Jenseits der unmittelbaren Wahrnehmung. Die Linie hier, wie man ja sieht, den vordergründig, dass etwas ist. Doch verweist sie, zum Beispiel durch den Duktus, ihre Ordnung im Blatt, auf das hinter ihr, das es zu erschließen gilt. Gerade ein solches Wissen summiert nichts. Es ist kein abrufbares Wissen. Es will nichts erklären und es ist höchst subjektiv. Es öffnet einen Raum für das Denken, der neu ist. Diesen Raum könnte man auch als einen experimentellen Raum verstehen. So verrückt es jetzt vielleicht auch klingen mag, das Kunstwerk selbst dient dem Künstler dabei eher als Werkzeug des Erforschens, es dient ihm der Erkenntnis. Ob das Bild selbst Kunst ist, ist für ihn zweitrangig. Das künstlerische Tun transformiert die Dinge zu anderen Möglichkeiten, und damit transformiert es auch das Denken. Lyotard, ein französischer Philosoph und Literaturtheoretiker, und Jean Dubuffet, Maler, Bildhauer, Aktionskünstler, würden sagen, das Tun des Künstlers erfordert die Bereitschaft zum Fragwürdigen, also sprichwörtlich würdig, sich zu fragen. Es ist ein Suchen nach einem Antworthorizont des eigenen Tuns und der Erkenntnis an einer Benennung des Unbenennbaren. Hier in den Zeichnungen wird etwas angesprochen, das über die Vorstellung hinausgeht. Dabei tauchen Fragen auf, die zuvor nicht fragbar waren, Gedanken, die nicht denkbar waren. Ein Denken in Bildern bedeutet, dass wir über ihre Grenzen hinausgehen. Wir schildern Handlungsabläufe und wir zeichnen unsere Ideen auf, wenn wir sie notieren. Ein Beispiel aus der Mathematik, wo es wohl theoretisch das reine Denken geben mag. Will sie jedoch konkret werden, greift sie auf das Bild zurück. So heißt das reinste Quadrat a Quadrat. Und auch hier kommt der abstrakte Gedanke nicht ohne die geschriebene, gezeichnete Formel aus. Noch kommt man umhin, es als konkretes und damit bildhaftes Quadrat zu denken. Mit allen Unebenheiten auf den Linien und Verschleifungen in den Kanten, aber auch mit der ganzen Bandbreite an Assoziationen, die einerseits das Wesen eines denkbar genauen Quadrates ausmachen und die andererseits als freie Zeichnung mit der geometrischen Figur nichts mehr zu tun haben. Das bildhafte Zeichnen folgt einem gestalterischen Vorgang, der mit der anschaulichen Form des Denkens verschmilzt. Zeichnen kommt daher dem Denken von allen künstlerischen Äußerungen am nächsten. Das Zeichnen ist zur klarsten Linienführung fähig und rührt direkt als Handschrift an die Persönlichkeit des Künstlers. Denn die Zeichnung ist gerade die erste Niederschrift der künstlerischen Intuition, weil es immer Medium der sinnlichen Grenzermittlung und wesentlich Element des Experimentellen war. Zeichnungen entstehen mal planvoll und durchdacht, mal zufällig und spontan, überkreuzen sich in einem sowohl als auch oder einem mal mehr oder weniger. Bei all ihrer Expansion lässt sich ein Grundanliegen heutiger Zeichnung erkennen. Ob zum Beispiel mit Stift und Papier etc. Als Eingriff in ein intaktes Ganzes erschließt die Zeichnung Blicke auf das Innen, Kehrseiten der Personen und Dinge, an denen sie ansetzt. Von Max Liebermann, deutscher Maler und Grafiker, stammt eine Liebeserklärung an die Zeichnung. Die Zeichnung kann nicht nur alles, sondern sie darf auch alles. Sieht man einmal kunstgeschichtlich einen Spannungsbogen zweier weit auseinanderliegenden Formen der Zeichnung, nämlich die der Höhlenmalerei und die der Karikatur, so zeigt sich im ersten die Tendenz zur archaischen Strenge und Signe, im zweiten die ironische Übertreibung. Dazwischen liegen nun zwei Haupttugenden des Zeichners. Die Kunst des entschiedenen Weglassens und das selbstbewusste Zulassen. Lyotard formulierte diesbezüglich einmal Folgendes. Die Linie hat etwas absolut Radikales und Ontologisches. Eine Linie zu ziehen auf einer Oberfläche, welche auch immer heißt, ein Minimum an Sinn herstellen. Hier haben wir es mit etwas sehr Ärmlichem, mit einer Art Povera zu tun. Ein schlichter Bleistiftstrich auf dem Papier ist eine Kunst, die kärger, ärmer nicht sein kann. Eine der ärmsten Formen von Kunst. Diese fast mystische Ärmlichkeit hat für mich zunächst etwas Ureigenes, Ursprüngliches. Ein Zug mit dem Bleistift und schon teilt sich ein Blatt. Irgendetwas wendet sich. Eine Organisation der Welt bahnt sich da unmittelbar an. Es kann im Übrigen nicht genug betont werden, dass die Protagonistin der Zeichnung in der Tat die Linie ist. Im Extremfall kann diese zum Punkt sich verkürzen oder zur Fläche verdichten. Alles andere ist optional. Die Stiftwahl, Farbigkeit, Zeichengrund etc. Was ist nun Zeichnung? Zeichnung ist, was der Künstler zur Zeichnung erklärt. Punkt. Die Grenzenlosigkeit der Zeichnung nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen. Denn gerade der Duktus des Zeichners verrät deutlicher als jede malerische Bewegung oder bildhauerische Objektbehandlung auch das Naturell des Künstlers, seine subjektive Regung bzw. Stimmung. Die Linie hat dabei schon beinahe etwas brutal Öffnendes. Nichts kann sich hinter ihr verstecken, nichts kann vor ihr verschleiert werden. Dazu nochmal Max Liebermann. Zeichnungen sind die Memoiren des Künstlers, deren Kenntnis jeder Erkenntnis seines Schaffens den Schlüssel dazu bietet. Im Folgenden will ich nun versuchen, mit Ihnen einen Schlüssel für die hier gezeichneten Zeichnungen herzustellen. 4 Schritte erweisen sich dabei als hilfreich. Zu Beginn steht erst einmal ein ganz trivialer Vorgang, die Bildbeschreibung. Sollte ich mit einem Bild, einer Plastik, Skulptur oder Objekt, einer Performance oder wie hier, einer Zeichnung, nichts anfangen können, keinen Zugang haben, ermöglicht mir die Bildbeschreibung eine erste Annäherung. Denn dadurch befasse ich mich mit der Zeichnung, eine erste Hürde ist genommen. Bitte gehen Sie dabei so genau wie möglich vor, da später bereits Nuancen für mögliche Interpretationen entscheidend sein können. Im zweiten Schritt erarbeite ich mir Interpretationsmöglichkeiten, spontane Einfälle, nicht wertend. Im dritten Schritt wird es dann schon etwas anstrengender. Hier gilt es, diese Einfälle auf einen möglichen Wahrheitsgehalt, der selbstredend natürlich immer subjektiv sein kann, auf Plausibilität zu prüfen. Das heißt, gibt es Merkmale, Anzeichen in der Zeichnung, welche meine Vermutung stützen? Im vierten Schritt kommt der sogenannte reflexive Durchschuss. Hier wird es nun bedeutend. Es gilt, die Interpretationen zu konkretisieren und das Schauen hinter das Bild, wobei die Idee, die Ahnung, plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommen kann. Wolfgang Welsch hat dies einmal in Grundsätze der Ästhetik an einem Beispiel wie folgt dargelegt. 1972, Olympiade München. Die Stadt hatte damals mit dem Slogan München wird modern geworben. Vordergründig legte dieser Slogan erst einmal den Schluss nahe, dass sich München zu einer modernen Stadt entwickeln würde. Betont man jedoch den Slogan anders, nämlich München wird modern, entsteht ein ganz neuer Eindruck, welchen man durchaus schon bei der Planung der Spiele gewinnen konnte. Im Nachhinein hat sich dieser Eindruck letztendlich dann auch bewahrheitet. Diese Form der Herangehensweise will ich an 2 Arbeiten von Paul Zimmermann verdeutlichen. So, jetzt haben wir das Problem. Jetzt müssten wir nach oben. Ja, leider Gottes die eine Arbeit oben.
Es gibt. Runterbringen kann man es nicht. Bring es runter.
Zeigen Sie bitte, wo Sie sind. Die Bilder waren gebracht.
Diese Beinlinie mit dem Pferd. Hier müssen wir uns jetzt vorstellen, weil ich da von Paul eine andere Information hatte. Wir stellen uns die Arbeit nicht auf dieser Dibbon-Platte vor, sondern vielleicht haben Sie es oben gesehen auf diesem großformatigen Papier. Das bedeutet, die Arbeit hat auf dem Papier oben noch etwas mehr Raum. Also das sollten wir jetzt einfach erstmal ein Stück mit einkalkulieren. Und in dem anderen hat es die Zeichnung, auch das Blattmaß etwa 100 mal 120 im Hochkantformat. Da lässt sich die Zeichnung in etwa drei gleich große Felder teilen. Also ich fange jetzt an mit einer Bildbeschreibung, also Dritteln. Im oberen Drittel beginnt die Linie, welche im Verhältnis zur Fortführung relativ dünn gehalten ist, im linken Teil des Bildes. Halbiert man dieses Drittel wiederum, fällt diese Linie von links nach rechts unten relativ steil ab, indem sie immer kräftiger wird. Sie endet dabei in etwa der Mitte des ersten Drittels. Mit Beginn der zweiten Hälfte wird eine neue Linie mit einem leichten Unterstand angesetzt. Hier. Diese wird nun abrupt flacher, jedoch in derselben Richtung fortgeführt. Ist die Linie in der ersten Hälfte durch eine relativ gerade Linienführung charakterisiert, geht sie in der zweiten in einen leichten, konvexen Spannungsbogen über, der am rechten Bildrand endet. Dort wird sie im zweiten Drittel in einen Richtungswechsel von jetzt rechts oben nach links unten ebenfalls in einem leichten Spannungsbogen gebogen. Im oberen Teil ist ihr eine kleine Welle eingefügt und beginnt dann wieder etwas dünner zu werden, in etwa auf die Strichstärke am Ausgang, um dann wieder in der Fortführung kräftiger zu werden. Allerdings erreicht sie nicht mehr die Stärke, wie dies noch im oberen Drittel der Fall war. Wie oben ist der Linie ebenfalls ein leichter, konvexer Spannungsbogen mitgegeben. Charakterisierend für diese zweite Linie ist, dass sie sich in einem einzigen Strich bis zum unteren Bildfeld zieht und dort mit einer kleinen Wellenbewegung endet. Im letzten Drittel wiederum ändert die Linie wieder ihre Richtung, folgt der Richtung im ersten Drittel, wodurch eine Parallelität entsteht und die Verbindung unabhängig von der Linie verdichtet. Ich will es mal ganz kurz zeigen. Also man sieht hier ganz schön, zack, zack. Ja? Auch da springt sozusagen die Linie über das darüber und verbindet die ganze Zeichnung, verdichtet sie zueinander.
Die Linie.
Im letzten Drittel wiederum, wie oben angedeutet, endet sie in einer Wellenbewegung. Auf dieser sind nochmals zwei kleine Schwünge zu erkennen. Zusätzlich ist im letzten Drittel nach links verschoben eine kleine, um 90 Grad gebogene Linie gezeichnet und die für sich steht. Eine Signatur ist nicht zu erkennen. Zweitens. Als nächstes erarbeite ich hier Interpretationsmöglichkeiten. Einfach Einfälle. Die Linie als Raumteiler, im unteren Teil ist ein Fuß angedeutet, ebenfalls ein Unter-, Oberschenkel und Ansatz des Rumpfes, eine Weglinie oder Pfad, eine Zipfelmütze, eine Peitsche etc. Eben erstmal, was mir einfach in den Sinn kommt, ohne zu werten. Und nun gilt es, meine unmittelbaren Einfälle an der Zeichnung zu prüfen. Zum Beispiel die Zipfelmütze. Naja, kann eine Zipfelmütze sein, aber vielleicht doch etwas weit hergeholt. Durch dieses Auswahlverfahren lande ich dann letztlich bei einer Körperzeichnung, wobei lediglich die untere Extremität dargestellt ist. Der Linienverlauf lässt wiederum den Rückschluss zu, dass das Modell wohl eine sitzende Position innehat. Durch die äußerst reduzierte Darstellung ist anzunehmen, dass es Paul Zimmermann hier nicht um die reine Darstellung des Menschen ging, da es sich zum einen weder um eine klassische Handzeichnung, zum anderen um die Darstellung des Charakters eines Menschen ging. welches nicht nur durch das Fehlen des Kopfes festzumachen ist. Ich erinnere hier an zwei Arbeiten von Vincent van Gogh in einem umgekehrten Sinn, Hände und Schuhe. Hier fällt gänzlich die Figur und trotzdem können wir uns ein Bild von dem Menschen machen, deren Hände beschrieben wurden oder wer in diesen Schuhen steckt. Nein, wir ahnen, dass es wohl eher um ein Empfinden als um eine Darstellung geht. Die Linie teilt selbstbewusst das Blatt, gliedert es dadurch. Der Duktus des Striches hat nichts Zögerliches, sondern ist in einer schnellen Bewegung gezielt ins Blatt gesetzt. Dabei baut sie eine ungeheure Spannung auf, wie eine gespannte Feder, und jetzt ganz pathetisch, die nach Erlösung sucht. Wenn wir die Augen zukneifen, gewinnen wir den Eindruck, als hätte hier etwas in das Blatt geschnitten, der Mensch als Messer in das zuvor Unberührte. Soweit würde ich es erstmal hier dann lassen für diese Zeichnung, um Ihnen nicht zu viel vorwegzunehmen. Das nächste ist, die können wir jetzt auch da drüben lassen, ich glaube, Sie haben sie alle gesehen, dieses blaue Bild mit der gelben Figur, die da hinten in das Fenster praktisch eingelassen ist. Haben Sie sich so ein bisschen im Hinterkopf drin? Okay.
Ich muss die schon hertragen.
Auf eine Bildbeschreibung will ich jetzt hier mal verzichten. Da wir hier ja denselben Kriterien folgen, wie ich es gerade versucht habe zu verdeutlichen, auf die beiden Farben möchte ich jetzt doch kurz eingehen. Blau hier als Hintergrundfarbe. Blau schafft Raum und Distanz. Und die alten Maler benutzen diese Eigenschaft der Farbe. Von dunkelblau im Vordergrund zu hellblau im Hintergrund erreichten sie durch das Aufhellen der Farbe ein Distanzgefühl und erzielten auf diese Art und Weise die Luftperspektive. Je kälter und heller die Farbe, desto entfernter erscheint sie uns. Warme sowie dunkle Farben drängen sich auf dem Bildraum in den Vordergrund. Gelb. Gelb ist die hellste und lichteste Farbe, wird strahlend und warm. Daher wird Gelb mit dem Sonnenlicht assoziiert. Gelb steht in der Mitte zwischen den kalten und den warmen Farben. Gelb ist neben Weiß die reinste Farbe. Jede Verunreinigung macht sie zu einer unansehnlichen Farbe. Gelb wird oft assoziiert mit Gold. Man spricht nicht von einer gelben Sonne, sondern von einer goldenen Sonne. Da spricht man auch von goldenen Ähren, goldenen Früchten, goldenen Blüten, goldenem Herbst. Gelb hat etwas sehr Aufdringliches und sehr Auffälliges. Durch eine optimale Fernwirkung und eine aufdringliche Nahwirkung hat Gelb die idealen Voraussetzungen zu einer Warnfarbe. Zu den Interpretationsmöglichkeiten. Sagen wir, eine leidende Figur ohne Identität. Auch hier fehlt der Kopf. Durch das Beiseiterücken der Figur aus dem Bildzentrum rückt die Zeichnung auch aus der Unmittelbarkeit der Betrachtung. Hier nochmal, Jean Dubuffet hat dies einmal mit der Abkehr vom Anthropozentrismus als Intention seiner Malerei beschrieben. Also die Abkehr, das Abrücken davon, dass der Mensch im Zentrum aller Betrachtung steht. Durch die Farbe und den Bildaufbau bekommt die Arbeit etwas Plakatives im Sinne von Plakat. Ohne Schrift. Es fehlt also ein bestimmter Informationsteil. Die Farben lehnen sich an die Landesfarben der Ukraine etc. Im Zusammenspiel von flächigen, monochromen Farbauftrag und der Zeichnung lässt sich durchaus ein Bezug zur momentanen Situation in der Ukraine herstellen, ohne dies noch konkreter durch Schrift ausführen zu müssen. Die in Gelb gehaltene Figur drängt sich auf diesem Hintergrund stark in den Vordergrund, obgleich aus dem Zentrum des Bildes gerückt. Gerade die Anonymität der Figur verweist darauf, dass in Kriegssituationen keine Rücksicht auf den Menschen selbst genommen wird, Einzelschicksale interessieren nicht. Das bewusste Weglassen von Schrift bewirkt hier zudem zweierlei. Zum einen verzichtet Paul Zimmermann dadurch auf alles Didaktische und zum anderen schafft er einen Freiraum, einen allgemeineren Gedanken zu entwickeln. Spontan würde mir hier einfallen, dass das Individuum in seinem Drang, von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden zu wollen, immer stärker in den Vordergrund drängt, gleichzeitig jedoch in der Masse immer stärker seine Individualität verliert. So bleibt mir jetzt zum Schluss Ihnen viel Freude in der Auseinandersetzung mit den Zeichnungen zu wünschen und viele Erkenntnisse.